Liebe Gemeinde, es ist schön, mal wieder in Wenningsen hier zu sein. Sonst fahre ich meistens mit dem Zug durch, wenn ich im Deister wandere. Aber heute bin ich im Auto hier und freue mich über die Gemeinschaft mit euch. Es ist ein großes Vorrecht, dass wir als Kinder Gottes füreinander beten dürfen. Und das tun wir gerne. Heute Morgen ist es auch deutlich geworden. Ich habe überlegt, wenn wir füreinander beten, was sind eigentlich so unsere Anliegen? Wofür treten wir bei unserem himmlischen Vater ein? Was ist uns ein Herzensanliegen? Wofür bitten wir Gott um seine Hilfe? Oft ist es sicher Gesundheit. Oft ist es das Leid, um das wir bitten, dass Gott von uns nehmen soll. Oder die Freude, die wir von ihm erbitten, das Glück für uns und unsere Angehörigen. Und es ist gut, dass wir so die Dinge, die uns bewegen, vor Gott bringen dürfen, füreinander beten können. Paulus betet auch für die Gemeinde. Und ich denke, das ist lohnenswert, und das wollen wir heute Morgen tun, einmal die Anliegen, die Paulus bewegt hat, wenn er für die Gemeinde betet, miteinander zu bedenken. Wenn Paulus für die Gemeinde betet, müsste er dann nicht für gut besuchte Gottesdienste, für volle Kirchen beten? Tut er gar nicht. Sicher hätte er sich gefreut oder freut er, wenn viele zusammengekommen sind, aber Paulus betet dafür, dass die Herzen erfüllt werden von der Liebe Gottes. Paulus weiß, das entscheidende Wachstum der Gemeinde geschieht nicht in zahlenmäßig messbarem Erfolg, sondern im verborgenen Glaubensleben der Christen. Deshalb betet er für den inwendigen, für den inneren Menschen. Unsere Gebete beziehen sich ja oft auf den äußeren Menschen. Wir beten um Gesundheit, um Bewahrung, um berufliches Fortkommen. Dafür tauschen wir oft unsere Gebetsanliegen aus. Aber beten wir auch für das innere Wachstum? Das Gebet des Apostels ist von einem weiten Herzen, von den Perspektiven des Reiches Gottes bestimmt. Paulus möchte, dass Gott zur vollen Entfaltung kommt im Leben der Gemeinde. Er hätte natürlich auch allen Grund gehabt, für sich selber zu beten, denn er schreibt diesen Brief aus dem Gefängnis. Aber das bewegt ihn gar nicht so sehr hier, wenn er für die Gemeinde betet, sondern er bringt das, was ihm wichtig ist, im Gebet vor Gott. Er sagt, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, der rechte Vater ist über alles, was da Kinder heißt, im Himmel und auf Erden, dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen. Interessant ist, hier wird nicht nur über den Inhalt, sondern auch über die Form berichtet. Paulus beugt die Knie, er kniet zum Gebet. Machen wir heute ja nicht mehr so oft. Ich kann mich erinnern an meine Jugendzeit, da haben wir oft, wenn wir in der Jugendstunde gemeinsam gebetet haben, uns hingekniet. Später habe ich von den Rufern gelernt, Willard Becker ist ja vor kurzem beerdigt worden, bewegende Trauerfeier, dass man auch im Sitzen angemessen beten kann. Sich vielleicht vorstellt, ich bin in der Hand Gottes und öffne meine Hände, meine Herzen vor Gott, um Gottes gute Gaben zu bekommen. Unsere katholischen Schwestern und Brüder haben Kniebänke in den Kirchen. Und ein evangelischer Pastor berichtete, ganz anschaulich, wie er den Konfirmanden gezeigt hat, wie sie bei der Konfirmation knien sollen. Und dann fügt er so hinzu, vermutlich werden einige erst bei der kirchlichen Trauung, wenn sie überhaupt stattfindet, wieder knien in der Kirche. Und wenn man kniet bei der Trauung, dann gibt es ein schönes Kniekissen und man gerade im Rücken kniet man sich hin. Wenn wir Bilder von Moschee-Gottesdiensten sehen, dann knien die Männer, die sieht man ja meistens nur, fast liegen, nicht? Auch auf den Knien. Also man kann sehr unterschiedlich die Knie beugen. Warum tun wir das? Knien ist eine Zeichensprache, sie wirkt über alle Grenzen hinweg. Knien zu beten bringt zum Ausdruck, wem die Ehre gebührt und wer die Autorität ist, vor der ich mich beuge. Mit meiner Körperhaltung drücke ich aus, wer in meinem Leben das Sagen hat. An der richtigen Stelle zu knien hilft aufrecht zu gehen. Nicht umsonst gibt es das Wort, wer vor Gott kniet, kann vor Menschen aufrecht stehen. Dietrich Bonhoeffer betet direkt vor seiner Hinrichtung und kniet dazu nieder. Der KZ-Arzt von Flossenbürg berichtet später, welche innere Stärke er bei diesem Mann erlebt hat, den er vorher gar nicht kannte. Er schrieb, die hingebungsvolle und erhörungsgewisse Art des Gebetes dieses außerordentlich sympathischen Mannes hat mich aufs Tiefste erschüttert. Ich war angerührt davon, wie Bonhoeffer, bevor er hingerichtet wird, kniend betet. Ich beuge meine Knie vor dem Vater, schreibt Paulus. Wie viel Nachdruck kommt auch durch diese Haltung zum Ausdruck. Wie inständig ist auch diese Bitte. Wer die Knie vor Gott, dem Vater, beugt, erkennt ihn als Herrn an, erwartet alles von ihm. Nun, ich will jetzt nicht dazu auffordern, dass wir immer knien müssten, wenn wir beten. Können wir ruhig mal machen. Und wer schon hier mal im Kloster mit war oder bei TC-Gottesdiensten, der hat vielleicht auch oft diese Form kennengelernt, dass man so Kniebänke hat, nicht? Und da kniet. Ich denke, es geht um das Innere, wie ich vor Gott knie oder sitze oder stehe. Dass wir konzentriert beten, mit Nachdruck, erwartungsvoll. Einer, der sich auf die Knie herablässt, der will erreichen, worum er bittet. Einer, der sich selbst demütig und klein machen kann, der hat nur ein Ziel, dass Gott hört und erfüllt, worum er betet. Und jetzt möchte ich dieses Gebet des Apostels zu meinem, ich hoffe zu unserem Gebet machen, sozusagen an der Zeit entlang die einzelnen Aussagen bedenken. Ich beuge meine Knie vor dem Vater, dass er euch Kraft gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen. Ziel Nummer 1 in diesem Gebet ist Kraft vom Vater. Nicht Geld, nicht Reichtum, nicht Gesundheit wird er beten, sondern Lebenskraft. Der Vater im Himmel schenke euch Kraft, die Kraft, die ihr braucht zum Leben. Und das ist ja das, was die angefochtene Gemeinde in Ephesus braucht. Und nicht nur Ephesus. Neue Kraft, Stärkung brauchen wir auch immer wieder. Und nun heißt es, Gott, der rechte Vater, gibt nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. In der Übersetzung Hoffnung für alle heißt es, dass er euch aus seinem unerschöpflichen Reichtum Kraft schenkt. Wir Menschen können ja nur geben, was wir haben. Und wir menschlichen Väter und Mütter erleben oft die Grenzen unserer eigenen Kraft. Wir können oft nicht das geben, was wir gerne geben möchten. Wir müssen oft schmerzlich feststellen, dass wir den Kindern und Enkeln nicht gerecht werden können, weil die notwendige Kraft fehlt. Bei Gott ist es anders. Er hat einen unerschöpflichen Reichtum an Kraft. Seine Kraft ist geprägt vom Reichtum seiner Herrlichkeit. Gottes Kraft ist wie eine Quelle, die immer wieder frisches Wasser hervorsprudeln lässt. Und bei dieser Quelle muss man keine Angst haben, dass sie versiegt. Gottes Kraft verbraucht sich nicht. Denken wir an den Brunnen im Kloster in Malbronn. Mit diesen drei Schalen. Das Wasser sammelt sich in der obersten Schale. Wenn diese zu klein ist, läuft es über in die nächstgrößte darunter. Auch die wird voll, quillt über, gibt weiter, was sie nicht halten kann, in die nächste Schale. Unermessliche Wassermassen fließen. Ich denke, das ist ein sprechendes Bild für die unermessliche Kraft der Liebe Gottes. Denn Gott ist der Rechte, der gute Vater, der uns gibt, was wir brauchen. Er hat ein unerschöpfliches Kraftreservoir für uns. Seine Kraftquelle versiegt niemals. Und wir können eigentlich nur unsere Hände und Herzen öffnen, dass wir mit dieser Fülle in Kontakt kommen, uns von ihm beschenken lassen. Wichtig erscheint mir, dass Paulus konkretisiert, was die Kraft bewirken soll, wofür die Kraft geschenkt wird. Innere Stärke. Das Ziel der guten Vaterschaft Gottes ist, dass Kinder inwendig stark werden durch seinen Geist, so schreibt Paulus. In der Bibel wird ja ein sehr realistisches Bild vom Menschen gezeichnet. In 2. Korinther 4,16 heißt es, wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird doch der Innere von Tag zu Tag erneuert. Dass der äußere Mensch verfällt, das zeichnet sich schon sehr früh ab. Ein Orthopäde sagt in einem Vortrag, mit 30 fängt der Verfall an. Und der Verfall ist nicht aufzuhalten. Jeder Mensch erlebt es, dass die Kräfte nachlassen. Jeder altert und stirbt. Nicht alle gleich schnell, aber ganz bestimmt. Von daher ist es wichtig, dass der gute Vater im Himmel seine Kinder inwendig stark werden lässt durch seinen Geist. Hier geht es also nicht um körperliche Robustheit, die ist begrenzt, sondern es geht um geistliche Kraft. Christian Friedrich Richter hat gedichtet, es glänzet der Christen inwendiges Leben, obgleich sich von außen die Sonne verbrannt. Was ihnen der König des Himmels gegeben, ist keinem als ihnen nur selber bekannt. Und ich will das ganze Lied oder Gedicht, ist ja vertont worden, auch jetzt nicht zitieren, sondern einfach nur dieses inwendig stark werden, inwendige innere Leben, das glänzt. Ich werde dabei erinnert an Martin Zimmermann, den Ältesten der Gemeinde in Baunatal. Er lag im Sterben, war nicht mehr ansprechbar. Der äußere Mensch war wirklich verfallen. Und bevor ich das Sterbezimmer verließ, habe ich angefangen, den 23. Psalm zu beten. Und da geschah eine, ich kann es nicht anders sagen, eine Verwandlung mit diesem Menschen, der so lag, als ob er den letzten Atemzug jeden Moment tun könnte. Seine Augen, die vorher wie erloschen waren, die glänzten. Und dann hat er den ganzen Psalm, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, vom ersten bis zum letzten Satz mitgebetet. Danach fiel er förmlich wieder in sich zusammen, reagierte in keiner Weise mehr, war nicht mehr ansprechbar. Das war für mich ein sprechendes Beispiel für das inwendige Leben, für die innere Kraft, die unzerstörbar ist, weil sie von Gott ist. Wir brauchen diese innere Kraft. Unser inwendiges Leben muss gestärkt werden. Wir brauchen Kraft in vielfältiger Weise. Wir brauchen innere Kraft, göttliche Kraft, um widerstehen zu können, wenn wir versucht werden zum Bösen. Und ganz sicher brauchen wir auch Kraft, um wieder aufzustehen, wenn wir gefallen sind. Der Widersacher Gottes möchte, dass wir liegen bleiben, uns innerlich aufgeben. Gott schenkt Kraft zu einem neuen Anfang. Wir brauchen Kraft, um die Aufgaben zu meistern, die das Leben an uns stellt. Kraft, die Gaben einzusetzen, die Gott gibt, zum Bau seiner Gemeinde. Wir brauchen Kraft, um die Lasten zu tragen, die Gott uns zumutet. Jeder Mensch hat Lasten zu tragen. Und Gott kennt die Aufgaben und Lasten des Lebens, mit denen wir fertig werden müssen. Er gibt Kraft zum Tragen. Und wir brauchen Kraft, um uns zu Jesus zu bekennen, so wie Jesus das möchte. In Apostelgeschichte 1, Vers 8 heißt es ja, ihr werdet Kraft empfangen. Die Kraft des Heiligen Geistes, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein. Da, wo wir stehen, sollen wir ihn bezeugen, als unseren Herrn und Erlöser. Wie singen wir doch? Gott liebt diese Welt und wir sind sein Eigen. Wohin er uns stellt, sollen wir es zeigen. Gott liebt diese Welt. Nun, für uns kostet das manchmal Überwindung, dass wir uns zu Jesus bekennen. Für Christen in der Verfolgung kann es das Leben kosten, sich zu Jesus zu bekennen. Wir hatten jetzt den Lehrbesuch von dem Pastor der Gemeinde in Izmir in der Türkei, und der hat uns das anschaulich vor Augen erzählt, wie das ist, wenn man in einer Umwelt lebt, in der man sich nicht zu Jesus bekennen darf. Und gleichzeitig war ich tief beeindruckt von der Zuversicht, von der Kraft, die er ausstrahlte, trotz der äußeren Gefährdung, in der er lebt. Gott schenkt Kraft. Wie entfaltet sich die Kraft? Was ist das Geheimnis? Wie wirkt sie? Die Kraft Gottes kann sich auswirken, wenn die Gestalt gewordene Liebe Gottes, wenn Christus im Herzen wohnt. Dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohnt, das ist die zweite Bitte hier. Christus wohnt durch den Glauben in unseren Herzen und die Kraft Gottes kann sich entfalten. Wenn ein Mensch nicht nur das Adventlied singt, sondern auch meint, komm, o mein Heiland Jesus Christ, meins Herzens Tür dir offen ist, dann wird diese Bitte erhört. Dann nimmt Jesus durch seinen Geist Wohnung in uns, in unserem Herzen. Mit Herz ist hier natürlich nicht das Körperorgan gemeint, nicht die Blutpumpe in unserer Brust, sondern das Innere, das Herz. Das ist im Denken der damaligen Zeit, im Denken der Bibel, das Zentrum der Person. Da, wo ich Freude spüre und Trauer, da, wo Zorn aufkommt und Ruhe einkehrt, da soll Christus wohnen, in meinem Inneren, in meinem Herzen. Und das ist das Schöne. Wenn er Platz in meinem Herzen hat, dann komme ich nicht zu kurz. Nun kommt es natürlich darauf an, wie dieses Wohnen aussieht, wovon das Herz erfüllt ist. Das griechische Wort, das Paulus hier für Wohnen verwendet, besagt, dass jemand nicht nur vorübergehend seinen Wohnsitz hat. Jesus will also nicht nur ab und zu mal Gast sein. Wir beten ja manchmal, komm Herr Jesus, sei so unser Gast, nicht beim Essen. Aber er möchte ja nicht anschließend verschwinden, sondern er möchte in uns wohnen bleiben. Hat er doch zugesagt, seinen Freunden, Johannes 14, 23. Wer mich liebt, der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Unser Herz soll gefüllt sein mit den wunderbaren Möglichkeiten Gottes, wenn Jesus Christus persönlich in unser Herz einzieht durch den Heiligen Geist. Und ich denke, das dürfen wir immer wieder auch unterstreichen, auch wenn wir das vor Jahren oder Jahrzehnten vielleicht schon einmal grundsätzlich gesagt haben. Wie hat Heinrich Georg Neuss doch gedichtet, dir öffne ich, Jesu, meine Tür. Ach komm und wohne du bei mir. Treib all Unreinigkeit hinaus aus deinem Tempel, deinem Haus. Das ist ein Prozess. Wenn jemand in ein möbliertes Zimmer einzieht, dann dauert es meist auch nicht lange, dann verändert sich das Zimmer, dann sieht es anders aus. Dann steht das Bett woanders, die Stühle woanders, der Tisch kommt in eine Ecke vielleicht, neue Bilder werden aufgehängt, manches andere verschwindet ganz. Ich habe ja auch ein neues Bild, habe ich gesehen hier. So auch bei Jesus. Wenn Christus dort den Glauben in unseren Herzen wohnt, dann wird sich unser Leben spürbar verändern. Wenn Christus in unser Herz einzieht, dann kann unser Herz nicht so bleiben, wie es war. Dann kann es nicht mehr kalt und hart und lieblos und rachsüchtig sein, denn dann könnte Jesus ja nicht wohnen bleiben. Jesus will ja nicht in unserem Herzen hausen, wie ein fremder Gast, sondern wohnen, sich wohlfühlen. Und deshalb wird er manchen lästigen Untermieter vor die Tür setzen. Lüge, Zorn, Hass, böses Gerede, vieles andere haben da keinen Platz mehr, wo Jesus eingekehrt ist. Bei manchen Menschen wohnt Jesus allerdings nur wie ein Untermieter mit eingeschränkten Rechten. Er darf gerne uns schützen vor Angriffen, die Angst besiegen helfen. Aber die Freizeit und das Geld, das bestimmen wir schon selber, ohne Rücksprache oder Übereinstimmung mit Jesus. So möchte Jesus nicht in uns wohnen. Er will nicht nur Teilbereiche, sondern das ganze Haus unseres Lebens bewohnen. Und wenn er in uns wohnt, dann findet ein Prozess der Entrümpelung statt, damit er sich richtig wohlfühlen kann, eine neue Lebensqualität schenken. Denn in uns will der Sohn Gottes leben, der uns liebt und sich für uns dahingegeben hat. Bei ihm brauchen wir keine Angst zu haben, dass er uns ausnützt, dass er auf unsere Kosten lebt. Es kann uns nichts Besseres passieren, als dass er in uns lebt und uns hilft, unser Leben zu gestalten. Unser Denken und Wollen und Fühlen soll von ihm bestimmt sein. Und wenn er die prägende und bestimmende Kraft unseres Lebens ist, dann brauche ich mich nicht mehr von anderen Dingen umtreiben lassen, hin und her treiben lassen. Von wechselnden Moden, von kommenden und gehenden Strömungen, von Erfolg oder Misserfolg. Wenn Jesus in uns wohnt, kann Gott von innen heraus durch seinen Geist uns mehr und mehr prägen, denn er erneuert unser Herz. Und das wird deutlich durch diese Folge, die hier beschrieben wird, durch den Nachsatz, wie das Wohnen sich auswirkt. Und ihr seid in der Liebe eingewurzelt und gegründet. In seiner Liebe sollt ihr fest verwurzelt sein, auf sie sollt ihr bauen. Wenn Jesus in uns wohnt, wird unser Leben in der Liebe verwurzelt und gegründet. Wurzeln und Gründen, das sind zwei sprechende Bilder. Bei eingewurzelt denke ich an einen Baum. Bäume haben ja sehr unterschiedliche Wurzeln. Das Wurzelwerk der Tanne zum Beispiel befindet sich an der Oberfläche. Deshalb können Tannen leicht entwurzelt werden, wenn es stürmt. Eichen dagegen wurzeln in der Tiefe. Sie können den Stürmen besser standhalten. Bei gegründet denke ich an das Fundament eines Hauses. Jesus hat das sehr eindrücklich geschildert in Matthäus 7. Wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, fiel es doch nicht ein, denn es war auf Fels gegründet. Stürme gibt es ja nicht nur in der Natur. Stürme gibt es auch im Leben. Und ich denke, alle von uns könnten etwas von den Stürmen in ihrem Leben erzählen, denen sie ausgesetzt waren. Und deshalb ist es so wichtig, deshalb betet Paulus darum, dass wir in der Liebe, die Gott schenkt, eingewurzelt und gegründet sind. Und die Folge dieses verwurzelt und gegründet Seins in der Liebe: so könnt ihr mit allen Heiligen begreifen, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist. Die Liebe Christi verbindet uns mit allen Heiligen, mit allen, die zu Jesus gehören. Die Liebe Christi haben wir nie separat nur für uns, sondern die Liebe ist ein Bindemittel, auch zu den anderen Geschwistern, die zu Jesus gehören. Liebe entsteht nun nicht nur zwischen Gott und mir, sondern auch zu meinen Schwestern und Brüdern. Gottes Liebe und Bruderliebe gehören zusammen. Die Liebe Christi, die uns erfüllt, wenn Jesus in uns wohnt, hört sich hier fast nach einer vierdimensionalen Geometrie an. Paulus spricht ja von Breite und Länge, von Höhe und Tiefe der Liebe. Aber hier geht es nicht um eine spekulative Sicht auf die neue Welt Gottes mit dem himmlischen Jerusalem, sondern es geht um eine Schau auf das Leben, das Christus schenkt, das von der Liebe geprägt ist. Wer mit Christus lebt, der erlebt diese Welt nicht nur dreidimensional nach Breite, Länge und Höhe, sondern auch in einer tiefen Dimension. Die Liebe Christi durchdringt alles. Wir sollen, wie Paulus schreibt, auch die Liebe Christi erkennen können und fügt gleich hinzu, sie übertrifft alle Erkenntnis. Können wir gar nicht fassen. Wir können nur ansatzweise das verstehen. Die Tiefe der Liebe Christi setzt am inneren Menschen an. Mit Christus nehmen wir an seinem Leben teil. Wer in der Liebe Christi eingewurzelt ist, nimmt Anteil am Leben Christi mit allen Menschen. Der kann weinen mit den Weinenden, klagen mit den Klagenden, sich freuen mit den Freunden, genießen mit den Genießenden, weil Jesus teilnimmt am ganzen Leben. Die Liebe soll uns ganz erfüllen. Große Ausdrücke hier, können wir gar nicht fassen. Wenn Paulus sagt, dass wir erfüllt werden mit der ganzen Gottesfülle. Wer kann das schon erfassen? Es geht darum, dass wir ganz von Christus durchdrungen sind. Vielleicht kann man das so sagen. Wenn wir Christ werden, beherbergen wir ein Stückchen von Gott in uns. Man zieht er sozusagen ein. Wenn wir im Glauben wachsen, ist das Ziel, den ganzen Gott in uns zu beherbergen. Gott will in seiner Liebe nicht nur den Fuß in der Tür haben, sondern den ganzen Raum erfüllen und durchdringen. Und das ist ein Wachstumsprozess, der hier beschrieben wird. Vielleicht merken wir selber den Fortschritt im Glauben und Vertrauen auf Gott alleine gar nicht. Wir könnten uns vielleicht mal prüfen, ob es einen Unterschied gibt in unserem Glauben, so wie wir vor Jahren geglaubt haben, als wir Christen wurden, und wie wir heute glauben. Wenn unser Glaube lebendig ist, dann wächst er. Dann werden wir auch zunehmen in der Erkenntnis der Liebe Christi. Wir werden zunehmen, werden Fortschritte machen in der Fähigkeit, Liebe zu üben. Vielleicht werden wir jetzt erinnert an Menschen, die wir nicht lieben können. Menschen, die wir aufgegeben haben, denen wir aus dem Weg gehen. Dann hat Gott noch einen weiten Weg mit uns vor. Dann möchte er, dass die Liebe Christi uns neu prägt und bestimmt. Gottes Möglichkeiten mit uns sind größer. Er hat mehr mit uns vor, als wir sogar von ihm erbitten. Gottes Möglichkeiten sind größer als das, was wir von ihm verstehen. Es ist gut, dass die Kraft Gottes, die in uns wirkt, nicht abhängig ist von dem Kleinglauben unseres Gebetes und dem Vermögen unseres Verstehens. Denn wie heißt es in Vers 20? Gott kann an uns viel über das hinaus tun, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt. Die Kraft Gottes, die Kraft der Liebe, sie wirkt in uns und sie ist unermesslich. Deshalb können wir nur vor ihm stehen und staunend sagen, Herr, es ist unglaublich, was du zu wirken in der Lage bist. Hab Dank, dass du uns immer wieder beschämst in unserem Kleinmut und dass du unser Herz weitest auf dich und deine Menschen hin. Ich möchte schließen mit einem Gebet von Nikolaus von Flü, dem Einsiedler aus der Schweiz, vor 600 Jahren geboren, hat ein sehr intensives Gebetsleben geführt und von ihm ist ein Gebet überliefert. Das möchte ich gerne beten, es sind nur drei Sätze. Ich werde jeden Satz zweimal sprechen und dann eine Pause machen, damit wir uns mit einklinken können, das in uns nachwirken lassen können und so das zu unserem Gebet machen, wenn das die Worte sind, die wir gerne mit Leben füllen wollen. Wir müssen nicht knien, aber wir können uns innerlich öffnen, um uns von Jesus beschenken zu lassen, Hände und Herz öffnen. O mein Gott, nimm alles von mir, was mich hindert, zu dir. O mein Gott, nimm alles von mir, was mich hindert, zu dir. O mein Gott, gib alles mir, was mich führe zu dir. O mein Gott, gib alles mir, was mich führe zu dir. O mein Gott, nimm mich mir und gib mich ganz zu eigen dir. O mein Gott, nimm mich mir und gib mich ganz zu eigen dir.